HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Die Sommerferien sind rum. Für viele Mädchen und Jungen heißt es wieder Wecker stellen, früh aufstehen. Für die meisten Erstklässler geht's aber erst jetzt am Dienstag los. Ein wichtiger Tag, der aber für immer mehr Familien zum Problem wird. Rund 62.000 Erstklässler starten diese Woche in Hessen in ihr Schulleben. Ein wichtiger Tag für die Kinder, für die Eltern jedoch auch eine Belastung. Denn für immer mehr Familien ist die Einschulung finanziell einfach schwierig zu stemmen. Denn die Liste der benötigten Materialien ist lang und die werden auch Jahr für Jahr teurer. Carla Kallenbach mit den Einzelheiten.
Magst du den Schulranzen nehmen?
Vorbereitungen für Hidayas großen Tag. Die Sechsjährige aus Rossdorf bei Darmstadt geht das erste Mal zur Schule. Zu Hause auf dem Esstisch sammelt sie mit ihrer Mutter schon einmal die Schulsachen. Mäppchen, Ranzen, Pinsel, Sportsachen, Blöcke, Wasserfarben. Eine Einschulung ist nicht billig, sagt Hidayas Mutter Canan Berhane.
Wir haben alles. Ich weiß aber auch, dass jetzt noch einiges folgen wird. Also das wird es noch nicht gewesen sein. Also alles, was tatsächlich für Hidaya gekauft wurde, da sind wir ungefähr bei 450 Euro.
Diese Summe ist zwar hoch, aber kein Einzelfall. Teilweise benötigen die Kinder auch noch teurere Anschaffungen, wie einen Schreibtisch für zu Hause. Hinzu kommt die Schultüte für den ersten Schultag. Nach Berechnungen des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands geben Eltern im Schnitt 970 Euro für die Einschulung aus. Bereits für Durchschnittsverdiener ist die Ausstattung eines Schulkindes somit finanziell belastend. Unterstützung für hilfsbedürftige Familien gibt es zwar, doch die sei nicht ausreichend, sagt Kinder- und Jugendhilfe-Experte Erik Gummlich vom Paritätischen Wohlfahrtsverband in Hessen.
Also das Bildungs- und Teilhabepaket gibt 174 Euro im Schuljahr und das reicht natürlich im ersten zum Einstieg in die Schule nicht. Beim Discounter kostet ein Ranzen allein schon über 100 Euro.
Laut Bertelsmann-Stiftung ist derzeit jedes vierte Kind in Hessen von Armut bedroht. Basierend auf Testkäufen des Paritätischen wäre dringend eine Anpassung der Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket nötig. Doch auch für Menschen, die keine Ansprüche auf Unterstützung haben, aber an der Armutsgrenze leben, ist es schwierig, der Einschulung gerecht zu werden. Allein der Kauf eines vernünftigen Schulranzens fällt ordentlich ins Gewicht. Das weiß auch Sabine Gravel-Morris. Sie ist Geschäftsführerin beim Laden Lassners Schulzeit in Frankfurt.
Wir konnten bei Schulranzensets eine Preisstabilität anbieten. Es wurde nicht erhöht. Das ist ein Durchschnittspreis von 270 Euro bis zu reduzierten Ranzen aus der Vorsaison für um die 150, 100 Euro.
Die sechsjährige Hidaya aus Rossdorf bei Darmstadt muss sich keine Sorgen über den Schulstart machen. Sie ist gut ausgestattet und hat ihren Traumranzen bereits gefunden. Ein Modell in Beige und knalligem Pink mit Kirschen drauf.
Die Farbe durfte ich mir aussuchen, aber so ein paar Schulranzen waren ein bisschen zu klein oder zu groß für mich. Der ist toll. Hinten kann man ihn auch anders einstellen. Wir haben den jetzt so angestellt, dass ich ihn tragen kann.
Der Ranzen war 100 Euro reduziert. Hidayas Großeltern und Paten haben für die besondere Anschaffung extra zusammengelegt. Ein Glück für Hidaya und ihre Eltern. Viele einkommensschwache Familien in Hessen werden zum Schulstart jedoch an anderen Stellen kürzer treten müssen.
Die Einschulung eines Kindes kostet Familien hunderte Euro. Und in Hessen können es sich viele nicht leisten, die Schulmaterialien zu kaufen. Infos dazu hatte Carla Kallenbach. Tote Fische treiben vereinzelt auf der Wasseroberfläche des Werratalsees in Nordhessen. Offenbar fehlt Sauerstoff im Baggersee und das Technische Hilfswerk versucht jetzt, die verbliebenen Tiere zu retten. Wie genau, das hat sich hr-Info-Reporter Daniel Bresser angeschaut. Wir haben ihn vor dieser Sendung gefragt, wie ist denn die Situation vor Ort und wie sieht die Arbeit des THW genau aus?
Ja, also ehrlicherweise rieche ich hier vor Ort kaum noch etwas Ekliges oder gar Fischiges. Ich stehe jetzt hier am Nordufer des Werratalsees und hier, du hörst es im Hintergrund, läuft seit ein paar Tagen jetzt eine Hochleistungspumpe des Technischen Hilfswerks nonstop. Die befindet sich in so einem Autoanhänger und läuft. 15.000 Liter Wasser pustet die pro Minute in den See, um halt Sauerstoff ins Wasser zu feuern. Denn genau das ist ja in diesem riesigen Baggersee zuletzt das Problem gewesen. Am Freitag war hier der Sauerstoffgehalt so gering, dass Dutzende Fische, du hast es angesprochen, leblos an der Wasseroberfläche schwommen. Das war auch der Auslöser hier für den Einsatz von THW und anfangs auch Feuerwehr. und vor allem Barsche, bis zu 20 cm groß, die hat es hier regelrecht getroffen. Davon sieht man hier, wo ich jetzt gerade stehe, aber kaum noch etwas. Also ist die gute Nachricht wohl auch, dass keine toten Fische hier mehr rumtreiben an der Wasseroberfläche.
Ist denn mittlerweile bekannt, was diesen niedrigen Sauerstoffgehalt im See und letztlich das Fischesterben verursacht hat?
Das ist eine gute Frage, die ich auch die Stadt Eschwege gestellt hat, die für den Werratalsee verantwortlich ist. Und die hat mir gesagt, ja, es wird das Wetter gewesen sein, also die heißen Temperaturen in den letzten Tagen und auch Wochen, die haben dafür gesorgt, dass halt der Sauerstoffgehalt im tiefen Wasser, also weit unter der Oberfläche, so gering ist und so in den Keller gegangen ist, dass die Fische regelrecht nach oben trieben, dort keinen Sauerstoff gekriegt haben und dann ja qualvoll verendet sind.
Soweit Daniel Bresser über das Fischesterben im Werratalsee in Nordhessen. Dort sind am Freitag viele tote Fische gefunden worden und das THW versucht jetzt, den noch lebenden Tieren zu helfen. Für 49 Euro mit Bus und Bahn einmal quer durch die Bundesrepublik. Das Deutschlandticket macht's möglich. Seit 4 Monaten gibt es das jetzt. Und für Natur und Umwelt ist es natürlich besser, wenn wir weniger Auto fahren und stattdessen mit dem Zug oder Bus fahren. Doch eine Befragung der ARD hat jetzt ergeben, die meisten würden erst dann auf den ÖPNV umsteigen, wenn der sich auch deutlich verbessert. Sprich, wenn Züge und Busse öfter und vor allem auch zuverlässiger fahren. Aber wie soll das gelingen? Eine Idee ist, auch alte Bahnstrecken wieder zu beleben. Ob sich der Aufwand lohnt und welche alten Bahnstrecken bei uns in Hessen zum Beispiel reaktiviert werden könnten, das berichtet Andrea Bonhagen.
Bahnhof Wiesbaden-Dotzheim, 4 stillgelegte Gleise, es wächst Gestrüpp. Auf einem Gleis steht die alte Dampflok 503576, eine Museumsbahn. Sie fährt schon seit Jahren nicht mehr. Ein Filmteam vom ZDF-Staatsanwalt nutzt gerade das Gelände fürs Catering. 1894 fuhr die erste Ahrtalbahn von hier über den Taunus nach Bad Schwalbach. Das steht auf einer Gedenktafel. 1983, vor 40 Jahren, wurde die Strecke stillgelegt. Eine Untersuchung von Kosten und Nutzen zeigt in einem vorab veröffentlichten Papier, sie wiederzubeleben würde sich lohnen. Ortswechsel zum Platz der Deutschen Einheit. Hier fahren die Busse nach Taunusstein und Bad Schwalbach. Würden die Menschen lieber Bahn fahren?
Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache, weil die Busverbindung ja immer so verkehrsabhängig ist. Gerade hier in Wiesbaden in der Stadt, aber manchmal staut sich auch schon die ganze A-Straße runter nach Wiesbaden rein.
Ich würde dann auf jeden Fall eher die Bahn nehmen anstatt den Bus, weil die Busse sind nicht so zuverlässig.
Einfach toll, wenn wieder mehr auf dem Land auch Fortbewegungsmittel gibt.
Wenn es eine Zeitersparnis bringen würde, das wäre eine gute Sache.
Aber das ist fraglich, weil die Bahn nicht direkt in die Innenstadt fahren würde. Vom Bahnhof Dotzheim wären wieder Busse, Räder oder E-Scooter gefragt. Es gibt also auch kritische Stimmen.
Die Busse fahren eigentlich relativ gut. Also ich weiß nicht, ob es unbedingt notwendig wäre.
Bisher habe ich noch keine Schwierigkeiten irgendwie gesehen, mit dem Bus hier nach Wiesbaden zu kommen.
Ein Mann ist bei der Umfrage besonders skeptisch.
Es geht durch Wasserschutzgebiete, es geht durch Naturschutzgebiete. Die Bahnstrecke ist kaputt. Es wird zu teuer werden. Es geht richtig steil hoch, also man kommt mit dem Zug kaum hoch.
Nach Hochrechnungen würden 1000 Menschen am Tag ihr Auto stehen lassen und in die Bahn steigen. Weitere 2000 Menschen würden aus Bussen in die Bahn wechseln. Der Rheingau-Taunus-Kreis will mit der Bahnanbindung attraktiver werden. Ich erreiche Landrat Sandro Zehner auf einer Autofahrt. Er meint, dass
die Strecke in einem sehr viel besseren Zustand ist, als das die Vermutung nahegelegt hätte. Und da wir eben auch davon absehen, eine Elektrifizierung durchzuführen, geht es ja am Ende um die Instandsetzung und Wiederinbetriebnahme der bestehenden Gleisanlagen.
Das hält Zehner für machbar, ebenso die Steigung. Die Hessische Landesbahn HLB, ein Landesbetrieb, würde die Strecke gerne betreiben und schreibt:
3000 Fahrgäste pro Tag sind auf jeden Fall vielversprechend. Wenn man das mit dem Projekt Taunusbahn vergleicht, waren dort weniger als 2000 Fahrgäste prognostiziert. Es wurden dann später über 10.000.
Die Machbarkeitsstudie besagt, die Ahrtalbahn könnte in 7 Jahren wieder von Wiesbaden nach Bad Schwalbach fahren. Landrat Zehner hält 10 Jahre für wahrscheinlicher. Die Kosten sollen nach alten Berechnungen bei etwa 60 Millionen Euro liegen. Eine hohe Förderung gilt inzwischen als sicher.
Der Bahnverkehr soll künftig pünktlicher und reibungsloser laufen. Dafür könnte zum Beispiel bei uns in Hessen die alte Ahrtalbahn wiederbelebt werden. Infos zu dieser Idee hatte Andrea Bonhagen. Immer häufiger haben Unternehmen das Problem, einen Nachfolger zu finden. Im Lahn-Dill-Kreis bricht deswegen bald sogar eine beliebte Freizeitmöglichkeit weg. Denn im gesamten Kreis gibt es nur ein einziges Kino, nämlich in Dillenburg, und das macht bald dicht. Und das, obwohl der Kinobetrieb eigentlich so gut läuft wie schon lange nicht mehr. Wie das sein kann, berichtet hr-Info-Reporter Marc Klug.
Das Kinogeschäft erholt sich weltweit von den Folgen der Pandemie. Trotzdem soll bald das letzte Kino im Lahn-Dill-Kreis schließen. Obwohl auch das Gloria-Kino in Dillenburg wieder mehr Tickets verkauft, ist am 21. September Schluss. Dann geht Kinobetreiber Peter Plass aus Altersgründen in den Ruhestand.
Wir haben das schon lange so geplant. Und die zweite Sache ist, irgendwann fällt dann halt auch die Motivation, um das auch so weiterführen zu können. Solange, bis es keinen Nachfolger, neuen Betreiber gibt, ist dann erstmal das Kino zu.
Die Folge davon, wer danach zum Beispiel von Dillenburg, Herborn oder Mittenau aus ins Kino will, muss mindestens eine halbe Stunde lang mit dem Auto fahren, etwa nach Siegen, Gießen oder Weilburg. Nur logisch, dass man sich bei so langen Fahrzeiten zweimal überlegt, ob man dann ins Kino geht. In Dillenburg hofft Bürgermeister Michael Lotz aber, dass es für das Popcornvergnügen auf der großen Leinwand doch noch eine Zukunft gibt.
Wir hatten früher in Dillenburg sogar zwei Kinos und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich als kleiner Junge da die ersten Walt Disney-Filme gesehen habe. Also insofern blutet mir ja schon persönlich auch ein wenig das Herz, wenn das verschwinden würde. Und ich würde mich natürlich sehr, sehr darüber freuen, wenn es uns gemeinsam gelingt, diese traditionsreiche Einrichtung für Dillenburg und für die ganze Region zu erhalten.
Doch was kann die Stadt überhaupt tun? Die Antwort ist ernüchternd.
Ja, da können Städte natürlich relativ wenig tun. Ich meine, das ist Privatwirtschaft. Letztlich hängt es ja an dem Konsumverhalten von uns allen, ob solche aus meiner Sicht wertvollen und liebgewonnenen Einrichtungen Bestand haben.
Es gibt zwar auch eine Abteilung für Kulturthemen im Rathaus, für den Betrieb von Kinos sei diese aber nicht zuständig. Eine Rettung für das Kino in Dillenburg gibt es nur dann, wenn sich ein Unternehmen findet, das das Geschäft weiter betreibt. Immerhin, einige Gespräche dazu laufen noch, sagt Peter Plass.
Also es gibt Gespräche im Moment mit zwei erfahrenen Kinobetreibern, beide nicht aus Hessen. Ob eins der Gespräche dann letzten Endes zu einem Vertragsschluss gibt, lässt sich natürlich schwer vorhersagen. Wenn, dann sollte das aber spätestens im Oktober soweit sein.
Vor 3 Jahren musste schon das Kino in Wetzlar schließen. Dort gibt es derzeit auch keine Pläne, ein neues zu eröffnen. Die Kinofans im Lahn-Dill-Kreis hoffen nun, dass immerhin in Dillenburg nach dem Abspann doch noch eine Fortsetzung kommt.
Schlechte Nachrichten für Kinobesucher im Lahn-Dill-Kreis. Denn am 21. September schließt das Gloria-Kino in Dillenburg, das bisher einzige Kino im ganzen Kreis. Der Grund? Der bisherige Betreiber findet keinen Nachfolger. Infos dazu hatte Marc Klug. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Anna Magel und die Sendung gibt es auch wie immer als Podcast auf hessenschau.de.